ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Mit Christoph Kober. Willkommen. Hoher, ganz hoher, knuddelknuffig, süß Faktor aktuell im Berliner Zoo. Vor 8 Wochen sind dort 2 Panda-Babys zur Welt gekommen, die seitdem gut dabei sind zu wachsen und zu gedeihen. Heute konnten Besucherinnen und Besucher zum ersten Mal einen Blick auf die schwarz-weißen Tierchen werfen, zumindest auf eins. RBB-Roboter Leon Thalia war dabei und beschreibt, wie die erste Begegnung der Panda-Kleinen mit dem Berliner Publikum abgelaufen ist.
Ja, es war wirklich Wahnsinn. Der Andrang war riesig. Also als ich da ankam, war die Schlange bestimmt schon 200 Meter lang. Wurde dann, würde ich sagen, schätzungsweise 400 Meter lang noch. Die Leute standen wirklich an. Ich habe auch eine Dame getroffen, Maren aus Schildow. Sie hat mir erzählt, dass sie seit den frühen Morgenstunden da steht.
Seit 6 Uhr stehe ich hier und um 9 Uhr wurde aufgemacht. Da waren wir dann insgesamt 3 Leute. Und ich möchte gern die Panda-Babys sehen. Das ist sowas von fest geplant. Ich hätte auch Tage gestanden.
Ja, das glaube ich ihr aufs Wort. Ich durfte sie zum Glück gestern schon sehen, die Pandas. Da wurden sie erstmalig der Presse vorgestellt. Die sind wirklich wahnsinnig süß. Manchmal bewegt sich das Panda-Baby ein bisschen hin und her, dreht sich von rechts nach links. Aber die meiste Zeit schläft das Baby wirklich, blinzelt ein bisschen umher und ist wahnsinnig flauschig. Es wird im Übrigen auch nur immer ein Panda-Baby gezeigt. Das liegt dann in einem Bett mit Glaswänden drumherum. Das andere, das ist dann bei der Mutter und wird quasi derweil von der Mutter versorgt. Die wechseln sich ab. Und die Leute, die ich hier getroffen habe, die sind rein und mit einem strahlenden Lächeln wieder rausgekommen. So sah das auf jeden Fall aus. Also die Pandas haben die Menschen hier mehr als glücklich gemacht.
Hallo, Sie kommen mit einem Strahlen raus. Darf ich mal kurz fragen, wie war's?
Super. Richtig niedliches kleines Panda-Baby. Es hat geschlafen. Sowas, was Neugeborene eben machen.
Ich fand die richtig niedlich.
Kurz, aber sehr schön. Hat sich gelohnt. Ach, wir standen so eine Dreiviertelstunde, halbe Stunde an.
Ach, wir fanden sie eigentlich ganz süß, ne? Du bist ja die große Panda-Fan.
Ja, ein Panda-Ultra.
Kann man so sagen. Ich fühle mich jetzt wie so eine Dreijährige. Für mich war das das Highlight.
Also definitiv ein großer Moment hier heute für viele und ich glaube, dass der Andrang in den nächsten Tagen auch noch stärker wird. Ich meine, das Wochenende steht dann ja an und zwischen 13:30 und 14:30 werden die für eine Stunde gezeigt. Aber wer die Kleinen sehen will, der muss anstehen. Also man sollte ein bisschen Zeit mitbringen.
RBB-Reporter Leon Thalia war das vom Pandagarten im Berliner Zoo und dort gibt's ab sofort die beiden Panda-Babys im Wechsel zu sehen. Sollte nun tatsächlich der Tag gekommen sein, an dem sich das Blatt für Berlins chronisch überlastete Bürgerämter wendet. Seit heute können sich Menschen in Berlin digital an- und ummelden. Nutzen das viele in Zukunft, könnte das die Bürgerämter tatsächlich substanziell entlasten. Ude Schumacher aus der RBB 24 Landespolitik über die Möglichkeiten und die Fallstricke beim digitalen An- und Ummelden.
Damit ist eine Dienstleistung online zu erledigen, die bislang nach Angaben des Senats 500.000 Mal jedes Jahr in Berlins Bürgerämtern nachgefragt wird. Diese An- und Ummeldung machen ein Viertel aller Bürgeramtstermine aus. Deshalb spricht Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner davon, dass diese neue Online-Funktion der Gamechanger für Berlins Bürgerämter sein kann.
Mehr als 350 Dienstleistungen kann man schon vollständig digital in Berlin erledigen. Das Problem ist, viele Berlinerinnen und Berliner wissen das noch gar nicht und suchen deshalb verzweifelt Termine in den Bürgerämtern.
Rund 75% der Berlinerinnen und Berliner haben nach Senatsangaben einen onlinefähigen Personalausweis. Damit kann mit der dazugehörigen PIN nun auch der neue Wohnort an- oder umgemeldet werden. Allerdings, weil man die PIN so selten braucht, verlieren die Menschen diese gern mal. Und für eine neue muss man aktuell ins Bürgeramt. Immerhin braucht man keinen Termin, sagt Berlins Digitalstaatssekretärin Martina Clement.
Es gab bis vor kurzem tatsächlich einen PIN-Rücksetzdienst des Bundes. Da hat man das automatisiert zugeschickt bekommen. Den musste leider der Bund aus Kostengründen einstellen.
Ob die neue digitale Möglichkeit wirklich der erhoffte Gamechanger wird, ist offen. Denn aktuell werden von den gut 350 Online-Dienstleistungen, die Berlin hat, diejenigen seltener nachgefragt, bei denen es den onlinefähigen Perso und die PIN braucht. Unter 20% nutzen beispielsweise die Online-Möglichkeit bei der Auto-An- und Ummeldung, sagt Berlins Digitalstaatssekretärin. Sie findet aber auch, dass die Nachfrage der neuen Dienstleistung in einem sogenannten Pre-Opening ganz gut lief.
Wir hatten tatsächlich innerhalb von 2 Wochen schon weit über 1000 Nutzerinnen und Nutzer, die die Wohnsitzanmeldung wahrgenommen haben und das lässt hoffen.
Nun stehen als nächstes Digitalisierungsaufgabenfeld die Standesämter auf der To-Do-Liste, sagt der regierende Bürgermeister.
Geburtsurkunden, Sterbeurkunden müssen voll digitalisiert zu den Menschen kommen, ob nun ein Neugeborenes auf die Welt kommt oder jemand von uns geht.
So schnell wie möglich soll das geschehen, sagt Wegner, und seine Digitalstaatssekretärin nickt heftig. Wann konkret, mögen beide nicht sagen. Nur so viel in dieser Legislaturperiode. Die läuft noch bis September 2026.
Ute Schumacher war das aus der RBB 24 Landespolitik. Ab heute kann man sich in Berlin digital an- und ummelden. Vor drei Tagen ist die Johannesstift Diakonie in Berlin Opfer eines Cyberangriffs geworden. Kriminelle haben mit einem verschlüsselten Kryptotrojaner die Systeme gesperrt. Noch immer seien zentrale Server nicht zugänglich, heißt es. Doch in kleinen Schritten kommen die Systeme wieder in Gang. So sind etwa die Rettungsstellen wieder im Einsatz. Die Frage bleibt, sind unsere Krankenhäuser genug geschützt? Welche Folgen haben solche Angriffe langfristig auch für Patientinnen und Patienten? Diesen Fragen ist RBB24-Reporterin Jenny Barke nachgegangen.
Im Johannesstift ist man erleichtert. Die Notfallversorgung läuft in vollem Umfang, sowie alle radiologischen Großgeräte, heißt es in einer Stellungnahme. Patientendaten waren auch zu keiner Zeit gefährdet. Für Cyber-Experten Timo Koop, der auch Bundesbehörden in IT-Sicherheitsfragen berät, sind das alles gute Zeichen. Denn die Frage sei nicht, warum jemand Opfer eines Cyberangriffs wird. Egal wie gut man sich schütze, das könne allen passieren. Die Frage sei eher, wie und wie schnell kommt das Unternehmen wieder aus der Situation raus?
Die erste Einschätzung ist zu sagen, ich kann mich gar nicht so gut schützen, dass es mir auf gar keinen Fall passieren kann. Und die meisten Fehler passieren tatsächlich gar nicht, dabei mich davor zu schützen, dass es passiert, sondern dass ich zu wenig darauf vorbereitet bin, wenn es passiert, dann wieder aufzustehen. Und das ist eigentlich die Fähigkeit, die Resilienz, die benötigt wird.
Widerstandsfähiger sei eine angegriffene Institution schon dann, wenn sie immer wieder Backups mache und die Rechte der Nutzer so weit einschränkt, dass sie nicht alle betroffen sind, wenn ein Rechner angegriffen wird. Auch die Software sollte immer sauber aktualisiert werden, so Koop. Dabei habe das Johannesstift schon viel investiert. Gereicht hat es aber offenbar nicht. Denn internationale Hackergruppen wie die, die das Krankenhaus angegriffen haben, agieren hochprofessionell, sagt Gerhard Schabhüßer vom Bundesinstitut für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI.
Ja, insgesamt kann man sagen, dass sich die Bedrohungslage im Cyberraum in der letzten Zeit besorgniserregend fortentwickelt hat. Krankenhäuser sind genauso im Fokus wie andere Branchen.
Auch nicht krankenhausspezifisch, aber überall ein Problem, der Personalmangel in der IT. Und das Personal, das es gibt, arbeitet lieber für mehr Geld in der Privatwirtschaft als in öffentlichen Institutionen. Ein neues Gesetz soll jetzt Unternehmer kritischer Infrastruktur, zum Beispiel Krankenhäuser und Energieversorger, in die Pflicht nehmen, sich besser gegen Cyberangriffe zu wappnen. Doch Deutschland ist bei der EU-Verordnung im Verzug. Statt wie geplant jetzt schon im Oktober, wird sie wohl erst März 2025 umgesetzt, wenn nichts dazwischen kommt.
Informationen waren das von RBB24-Reporterin Jenny Barke. Seit genau einem Jahr sind sie wieder in Kraft, die Kontrollen an der deutsch-polnischen Grenze. Während die Bundespolizei an den vielbefahrenen Übergängen wie Frankfurt oder Forst dauerhaft präsent ist, sieht man die Beamten in den dünner besiedelten Regionen und an kleineren Übergängen eher selten. Dennoch sind sie da. RBB24-Reporter Fred Pilarski war mit einer Streife unterwegs.
Ja, wir hoffen, dass jetzt irgendwie die Leute auch irgendwann mal kommen jetzt hier, die wir kontrollieren wollten.
Thomas Durke ist Bundespolizist. Gemeinsam mit einem jüngeren Kollegen steht er auf der Oderbrücke in Neurüdnitz, die nur für Radfahrer und Fußgänger gedacht ist. Durke ist überzeugt, dass es hilft, wenn sie hier stehen, gegen unerlaubte Einreisen, auch wenn sie nur sporadisch hier sind.
Ich denke mal, 60 Minuten ist völlig ausreichend. Und wenn wir es dann in circa 3 Stunden nochmal machen, völlig in Ordnung. Also so, dass man uns eben nicht ausrechnen kann.
Heute treffen die beiden hier keinen Menschen. Vor ein paar Wochen sah das anders aus, sagt Durkes jüngerer Kollege Felix Hass.
Als hier vermehrt Personengruppen festgestellt wurden, die augenscheinlich, so zumindest haben es die Bürger wahrgenommen, hier erstmal nicht hingehören. Das haben wir dann überprüft, haben dann unerlaubte Grenzübertritte festgestellt und dementsprechend unsere Schlussfolgerungen gezogen und die Präsenz hier erhöht.
Seit der Wiedereinführung der Grenzkontrollen im Oktober 2023 sind bis August 2024 mehr als 10.000 unerlaubte Grenzübertritte durch die Bundespolizei an der deutsch-polnischen Grenze festgestellt worden. Das sind zwar nicht viel mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, es gibt aber einen entscheidenden Unterschied. 5.100 Menschen wurden zurückgewiesen, also jeder zweite. Das hat es vorher so nicht gegeben. Alina Müller, Sprecherin der Bundespolizeidirektion Berlin, erläutert noch einmal die Ziele.
Unter anderem die terroristischen Gefahren zu bekämpfen, die unerlaubte Migration zu begrenzen, reisende Straftäter dann zu hindern, hier einzureisen und Wiedereinreisesperren, also Personen, die schon einmal hier ausgewiesen wurden und gesagt wurde, hier steht kein Recht, konsequent durchzusetzen.
Nach einer Stunde an der menschenleeren Brücke in Neurüdnitz rollt die Streife weiter nach Hohenwutzen. Dort am einstigen Grenzübergang winken die beiden mit einem weiteren Team ein paar Autos an die Seite. Auch hier an diesem Tag keine unerlaubten Einreisen. Stattdessen ein deutscher Zigarettenschmuggler, um den sich nun der Zoll kümmern wird.
Fred Pilarski war unterwegs mit der Bundespolizei an der Oderbrücke in Neurüdnitz.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Vitamin- und Mineralstoffcocktails, die per Infusion in den Körper gepumpt werden, in sogenannten Drip-Bars. Das ist ein Trend, der gerade auch bei uns ankommt. Gesundheit to go, mal eben schnell was für das Immunsystem oder die Langlebigkeit tun. Das wollen viele und sind auch bereit, sich das etwas kosten zu lassen. Der Berliner Richard Fähnle zum Beispiel. In seiner Mittagspause heute gönnt er sich eine Infusion in der Drip-Bar in Mitte, der bisher einzigen in der Stadt. Mitarbeiterin Carmen Schumacher setzt die Nadel an.
Und einmal, richtig doll einatmen und ausatmen. Super, machst du das.
Eine Infusion, obwohl Richard Fähnle gesund ist. Die Nadel schreckt den 38-Jährigen nicht ab. Der Unternehmer ist durch seine Freunde neugierig geworden.
Gefühlt, mein halber Freundeskreis macht das gerade. Ich glaube, gerade wenn man viel Stress hat und wie müde abends ist, dass man dann da zusätzlich nochmal Nährstoffe dazu bekommt, neben halt seiner normalen Nahrung oder Nahrungsergänzungsmittel. Und der wurde mir empfohlen und deswegen habe ich das jetzt heute mal ausprobiert und dachte mir, Lunch, warum nicht?
Und so liegt Richard Fähnle auf einer grauen, gemütlichen Liege in dem hellen Raum der Drip-Bar, der trotz moderner Kunst an der Wand und Teppiche auf dem Boden eher Arztpraxis als Bar ist. Aus dem Infusionsbeutel tröpfelt der Vitamincocktail mit dem vielversprechenden Namen Greatest of All Time, das Beste von allen in seinem Körper. Das dauert eine Stunde und kostet 259 Euro. Carmen Schumacher vom Unternehmen Drip Drip erklärt, was drinnen ist.
Der Go Drip, der besteht noch aus einem Energy-Basis-Cocktail. Das ist hier drin. Da sind vor allen Dingen Aminosäuren und ganz viele B-Vitamine drin. B-Vitamine, deswegen ist es auch so gelb.
Dazu gibt es noch eine extra Injektion direkt in die Vene, die bei der Leberentgiftung helfen soll.
Spürst du was oder spürst du nichts? Du musst
so ein
nicht.
Leichtes Kribbeln.
Ah, okay. Ja. Okay. Der Stoffwechsel, der funktioniert über ganz, ganz, ganz viele kleine, komplexe Schaltpunkte. Ne? Und was wir machen können, ist, wir können den Körper sozusagen dazu befähigen, also indem wir die Voraussetzungen schaffen, ihm möglichst ja, alle Bestandteile, die er für diese Stoffwechselprodukte benötigt, indem wir ihm diese zur Verfügung stellen.
Infusionen, um den Stoffwechsel zu unterstützen. Die Medizinerin Daniela Kilkowski überzeugt diese Therapie nicht.
Ein gesunder Mensch hat in der Regel überhaupt gar keinen Vitaminmangel. Das heißt, der Körper würde ja nicht nur, weil er mehr von etwas bekommt, auch mehr tun, sondern er verbraucht genauso viel, wie er benötigt.
Außerdem wirken die Infusionen nur kurz.
Wenn ich per Infusion Vitamine, Aminosäuren, Mineralien über die Vene injiziere, sind sie direkt in der Blutbahn, werden aber auch sehr schnell wieder ausgeschieden, weil das Blut wird permanent durch die Niere gefiltert.
Ballaststoffe, Vitamine oder gesunde Fette, die mit der Nahrung aufgenommen werden, bleiben dabei weit länger im Körper.
Für die Infusionen gibt es einfach kaum Daten. Alles, was über die Infusion gegeben wird, kann durch einen eigentlich kleinen Nahrungsmittelteil komplett gesund abgedeckt werden. Es ist gesundheitlich viel ungefährlicher, es ist günstiger und es ist auch dosierter.
Teuer, aber nutzlos. Drip-Bars sind ein Trend, vielleicht auch, weil Prominente wie Madonna, Brad Pitt oder Kendall Jenner Fans der Infusionen sein sollen. Der Wunsch nach Schönheit, Gesundheit und Langlebigkeit ist ein Kundenmagnet, der zieht. Die Anbieter selbst geben allerdings keine Wirkungsgarantie. Carmen Schumacher.
Ich möchte noch mal betonen, wir sind ein Wellness-Unternehmen. Ne? Also wir machen keine Heilversprechen und wir geben auch keine Heilpraktiker-Rechnung. Wir stellen keine Heilpraktiker-Rechnung.
Die Kosten trägt der Kunde allein, genauso wie das Risiko eventueller Unverträglichkeitsreaktionen. Auch wenn die Anbieter beteuern, dass eigentlich nichts passieren kann.
Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Christoph Kober. Zu hören und zu finden und zu abonnieren, auch in der ARD-Audiothek.
Sie möchten bestens informiert bleiben? Dann hören Sie morgen wieder rein. Und hier noch ein Podcast-Tipp. In Polen, aus dem ARD-Studio Warschau. Mit Einblicken in unser Nachbarland. Zu hören auf allen Podcast-Plattformen und in der ARD-Audiothek.